Und es ist die Algebra-Vorlesung und ich habe viel zu spät auf den Knopf gedrückt. Das tut mir sehr leid. Jetzt haben Sie leider ein bisschen was verpasst.
Aber okay, die haben jetzt nicht gehört, wie ich erzähle, wie ich das Bild male. Das ist vielleicht auch nicht so schlimm.
Hauptideale sind Ideale, die so entstehen, dass man alle Vielfachen eines Ringelements betrachtet. Und die haben wir jetzt schon oft benutzt. Deswegen also jetzt nochmal eine ordentliche Definition. Wenn ich einen kommutativen Ring mit 1 habe, dann kann ich immer über diese Form von Idealen sprechen. Hauptideale sind Ideale, bei denen man ein Ringelement sich schnappt und dann alle Vielfachen davon erbringen hat in dieser Menge, die das Ideal ist. Die haben dann also immer die Form A mal R, A ist das erzeugende Element, R ist der Ring. Man nennt die dann auch von diesem Element erzeugt oder so. Es gibt sehr viele unterschiedliche Notationen dafür. Ich schreibe gerne sowas wie A mal R, einfach weil man dann sieht, wie die Elemente aussehen. Es gibt aber in der Literatur durchaus komplett andere Schreibweisen, zum Beispiel sowas. Das sieht dann aus wie das Erzeugnis, wie wir das in einem Vektorraum kennen oder wie ich das in Gruppen benutzen würde. Auch total okay. Der Nachteil ist, dass man vielleicht je nach Kontext dann nicht genau weiß, was gemeint ist. Denn der Ring ist ja auch eine abelsche Gruppe. Könnte das also einfach das Erzeugnis da in der Gruppe sein? Wäre das dasselbe wie das davon erzeugte Ideal? Dann haben plötzlich so Fragen im Kopf, oder jedenfalls ich. Und ich finde die Notation A mal der ganze Ring klarer und intuitiver. Dann ist klar, wie die Elemente aussehen. Deswegen empfehle ich, das zu benutzen. Und bestimmt gibt es auch noch viel mehr andere Notationen, die mir jetzt noch nicht einfallen. Okay, dann haben wir also Hauptideale. Und die kann ich in jedem kommutativen Ring mit 1 definieren. Und da der Ring ein 1-Element hat, werden die immer so aussehen, dass das erzeugende Element selber da drin liegt. Und das werden wir auch ganz oft benutzen. Und jetzt wird es ein bisschen spezieller. Jetzt gucken wir uns nämlich Ringe an, bei denen jedes Ideal so aussieht. Aber das reicht noch nicht. Wir wollen auch, dass das Entitätsbereiche sind. Und diese Unterscheidung wird wichtig sein. Ich hoffe, dass ich Ihnen das mit einer Aufgabe oder so irgendwie verdeutlichen kann, dass es eben nicht dasselbe ist, zu sagen, jedes Ideal ist ein Hauptideal. Oder es ist ein Hauptideal. Das sind jetzt nicht ganz dieselben Aussagen. Aber im Wesentlichen ist es das, wenn wir einen Integritätsbereich haben und jedes Ideal ein Hauptideal ist, dann, nur dann, nennen wir einen solchen Ring einen Hauptidealring. Und ich kürze das dann ganz oft ab mit HIR. Auch im Buch machen wir das, glaube ich. Und das heißt, dass wir jetzt hier in unserem Bild noch Hauptidealringe ergänzen könnten. Die Frage ist nur so ein bisschen, wo? Also schon irgendwie so hier, so, im Integritätsbereich, aber es ist nicht völlig klar, noch nicht, wie die sich zu euklidischen Ringen verhalten. Ob das da drin liegt oder sich überschneidet oder rausguckt oder außerhalb davon ist, okay. Werden wir sehen, unter anderem heute. Und wir gucken uns gleich an, warum die ganzen Zahlen ein Hauptidealring bilden, aber vorher möchte ich Sie fragen, ob Sie Fragen dazu haben. Dann gucken wir uns auch das Lemma an. Und was wir als nächstes machen, deswegen zeige ich jetzt auch beide Resultate, ist, dass wir eine Beweisidee, die wir später brauchen, ganz allgemein, einmal üben am Ring der ganzen Zahlen, weil man da total konkret sieht, was passiert. Und dann schreiben wir danach die Idee einfach nur ein bisschen allgemeiner auf für den nächsten Satz. Also beweisen wir 115. Z mit Rest teilen kann. Wir benutzen also, dass Z ein euklidischer Ring ist. Sehr konkret. Ich fange jetzt an mit einem Ideal J des Ringes Z. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es könnte sein, dass das Ideal einfach das Nullideal ist. Dass es nur aus der Zahl 0 besteht. Ist das ein Hauptideal? Kann ich das Ideal, das nur aus 0 besteht, in dieser Form schreiben, wie man Hauptideale schreibt?
A dürfte ja theoretisch auch das Nullelement sein.
Genau, spricht überhaupt nichts gegen. A darf das Nullelement sein. Dann schreiben wir also einfach 0 in meiner ganzen Ring. Und das ist dann die Menge, die nur 0 enthält. Weil in einem Ring, das haben wir gezeigt, 0 mal irgendwas immer 0 ist. Gut. Erster Fall. Falls J nur aus 0 besteht. Und ich schreibe hier 0, weil es die Zahl 0 ist. Die ganze Zahl 0. Wir sind ja hier sehr konkret. Ich kürze jetzt mein Hauptideal
Sie dürfen sich beschweren. Dann gucken wir jetzt den Fall an, wo das Ideal nicht nur aus 0 besteht. Dann ist es also größer. 0 liegt auf jeden Fall drin, aber jetzt liegt noch mehr drin. Möchte ich mir jetzt schon ein Element schnappen? Ja. Und zwar möchte ich mir jetzt da drin ein Element schnappen, das von 0 verschieden ist, aber so, dass der Betrag möglichst klein ist. Der Betrag ist ja das, was wir benutzen, um zu sehen, dass Z ein euklidischer Ring ist. Auf den Betrag bezieht sich Teilen und Rest. Und die Beträge, die rauskommen können, sind sowas wie 0, 1, 2 und so weiter. Das ist eine Menge, die nach unten begrenzt ist. Da kann ich mir etwas mit kleinstmöglichem Betrag hernehmen. Das geht. So, 0 ist jetzt schlecht, weil 0 gleich ausgeschlossen wird. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass das kleinste Element bezüglich des Betrags in J Betrag 1 hat. Vielleicht ist es auch Betrag 5. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Aber es gibt so eine kleinste Zahl. So. Und ich habe das deshalb so ausführlich begründet, weil ich finde, dass man sagen muss, warum man Dinge so wählen kann, wie man behauptet, dass man sie gerade wählt. Und wenn die Menge der möglichen Beträge, die angenommen werden könnten, nach unten unbeschränkt wäre, dann wäre es hier ganz schlecht, was wir da versuchen. Und die Idee brauchen wir gleich auch im allgemeineren Beweis nochmal, genauso. Jetzt möchte ich zeigen, dass J von diesem A erzeugt wird. Ich möchte jetzt zeigen, dass J dasselbe ist wie A mal Z. Das heißt, dass ich zeigen muss, dass alle Elemente in J ganzzahlige Vielfache von A sind. Und das mache ich, indem ich die alle mit Rest durch A teile und zeige, dass der Rest halt nicht da ist, also dass der 0 ist. Das ist jetzt die Idee. Wir schnappen uns also ein Element B aus J, was beliebig sein soll, und dann teilen wir B mit A, durch A mit Rest im Ring Z. Also schreibe ich einfach teilen mit Rest. Ich mache es ein bisschen schöner. Und ich schnappe mir also ganze Zahlen Q und R. So, dass folgende Sachen gelten. E gleich Q mal A plus R. Und für R gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. R ist 0 oder betragsmäßig wird es echt kleiner als A. Und da das auch passiert, wenn R gleich 0 ist, schreibe ich einfach nur diese Betragsaussage hin. Und jetzt sind wir schon fast fertig, denn jetzt gucken wir uns diese Gleichung mal an, die hier steht, und fragen uns, wo lebt das alles? Wo lebt B? Na, B ist gewählt als beliebiges Element des Ideals J. B kommt also aus J. Sehr schön. Woher kommt A? A kommt auch aus J. A mal Q ist ein Vielfaches von A im Ring Z. Und Ideale haben die Eigenschaft, dass Vielfache von Elementen daraus wieder drin liegen. Das ist E2. Also liegen sowohl B als auch Q mal A im Ideal J. Dann liegt auch ihre Differenz im Ideal J, weil ja Ideale Untergruppen sind bezüglich der Addition. Also haben wir jetzt, wenn wir das auf die andere Seite bringen, da stehen B minus Q mal A, das ist ein Element aus J, dann muss die rechte Seite R auch in J. Jetzt muss wegen der Wahl von A
ein X-Vielfaches. Und da wir beliebig war, haben wir jetzt gezeigt, dass alle Elemente aus J Vielfache von A sind. Insbesondere ist B gleich Q mal A ein Element von A und Z. Die Reihenfolge ist hier egal, weil wir kommen ja schon durch. Ob ich Q mal A schreibe oder A mal Q, ist egal. Das liegt auf jeden Fall in dieser Menge. Insbesondere ist das so und daher A mal Z. Und ich freue mich gerade hier über die Logistik. Ich schiebe das nach oben und wir können da drauf starren, während wir den allgemeinen Beweis machen, dass alle euklidischen Ringe Hauptideale sind. Das, was hier passiert ist, ist kein Zufall. Man kann genau das einfach im beliebigen euklidischen Ring machen. Man ersetzt den Betrag durch die euklidische Normfunktion und alles funktioniert genauso. Bei der Wahl eines solchen Elements, wie gerade das A, da müssen wir nochmal genau hinschauen, warum gibt es das, wie muss man das genau wählen, aber da kommt uns zugute, dass die Normfunktion in den natürlichen Zahlen mit 0 abbildet und dass das eine Menge ist, die nach unten begrenzt ist. Dann haben wir das Wohlordnungsprinzip und können damit dann genauso argumentieren wie. Bevor wir das machen, gucke ich nochmal so in Ihre Gesichter, ob noch Fragen offen geblieben sind. Ja, wir sehen, dass wir unser Bild, ich lasse es jetzt auch mal kurz so und quetsche den Beweis da irgendwie so hin, wir sehen jetzt, wo die Hauptidealringe hingehören in diesem Bild, stimmt's? Können Sie das beschreiben, wie ich das Bild jetzt ergänzen kann mit Hauptidealringen? Na, um das Bild malen zu können, muss man verstehen, wie die Logik ist. Jeder Ring ist auch ein Ring, aber vielleicht nicht umgekehrt. Also dürfen Sie anfangen. Genau. Jeder euklidische Ring ist ein Hauptidealring, also umfassen die euklidischen Ringe. Das haben Sie sehr schön gesagt, das gefällt mir. Und gleichzeitig ist jeder Hauptidealring nach Definition ein Integritätsbereich, also muss es irgendwie hier so dazwischen sein. Wir wissen nicht, wie viel Platz da ist. Wir lassen vielleicht noch mal ein bisschen Luft. Könnte sein, dass wir noch mehr interessante Ringe finden. Also mache ich es mal so. Vielleicht. Und hier sind dann die Hauptidealringe. Schön. Dann beweisen wir jetzt, dass es auch wirklich ist, wie wir es da behaupten. Gleich wie die oben. Da sehen wir alles noch, können uns daran orientieren. Deswegen fasse ich mich jetzt an einigen Stellen auch kurz. Aber überall da, wo es drauf ankommt, passen wir natürlich an. Okay. Möchte ich hier noch etwas anderes machen? Nö. Und wir können sogar im Prinzip genauso beginnen. J. Ein Lineal von R. Und jetzt können wir sagen, alles ist klar, wenn J das Nullideal ist, einfach weil wir dann genauso wie vorher argumentieren, das Nullideal wird von 0 erzeugt, ist ein Hauptideal. Da 0, also die Menge, die nur 0 enthält, ein Hauptideal ist, sei das Ideal nicht in J, die Menge, die nur 0 enthält. Ich schreibe also das Argument von oben nicht nochmal ab, wir wissen, dass es genauso funktioniert. Und jetzt gucken wir parallel zu oben. Wie können wir jetzt hier weiterarbeiten? Wir nehmen uns ein Element aus J her, was nicht 0 ist und versuchen jetzt auch wieder das irgendwie geschickt zu wählen. Und dazu machen wir eine kleine Vorüberlegung. Die euklidische Normfunktion für diesen Ring hat noch keinen Namen, die nennen wir mal n. Das sei n. Ich schreibe jetzt die, obwohl nicht klar ist, ob es nur eine gibt. Aber so ein euklidischer Ring kommt in dem Moment, wo man erkennt, dass er euklidisch ist, ja mit so einer Normfunktion im Gepäck. Und die benutze ich jetzt. Etwas in mir sträubt sich, da es mehrere geben könnte und ich auch Beispiele kenne, wo das so ist, möchte ich sagen, eine. Sei in einer euklidische Normfunktion auf R. So, jetzt möchte ich eine Menge definieren. Diese Menge heißt M. Ich schreibe das mal hin, dann sprechen wir, warum die interessant für uns ist. M ist die Menge aller natürlichen Zahlen, gegebenenfalls auch 0, mit der Eigenschaft, dass es ein Element in dem Ideal J gibt, Wert der Normfunktion von A genau dieses M ist. Was tun wir hier anschaulich? Anschaulich gucken wir die Elemente in J an, werfen die Normfunktion drauf, nehmen alle Werte, die rauskommen und werfen die in eine Menge. Das machen wir. Und so ist es halt ordentlich hingeschrieben. Und jetzt sehen wir, dass das eine Teilmenge von N0 ist. Und wenn die nicht leer ist, dann greift das Wohlordnungsprinzip und sagt, dass die ein kleinstes Element hat. Da möchte ich also jetzt hin. So, warum ist die nicht leer? Vielleicht können Sie mir helfen. Warum ist diese Menge M nicht leer? Ah, okay, ist also nicht offensichtlich. Wie könnte diese Menge leer sein? Das würde ja bedeuten, dass es in dem Ideal nichts gibt, worauf man die Normfunktion anwenden kann. Stimmt's? Ansonsten, sobald da was ist, worauf man die anwenden kann, kommt was raus und dann liegt das da in der Menge. Was ist denn das einzige Ringelement, auf das man die Normfunktion nicht anwenden kann? Na, haben wir aufgepasst bei der Definition? Ein paar Leute schon, ja? Genau. Die Normfunktion geht von dem Ring ohne 0 in die natürlichen Zahlen mit 0. Das Nullelement ist das einzige, bei dem wir keinen Wert für die Normfunktion haben, im Allgemeinen, oder keinen brauchen, jedenfalls laut Definition. Und das heißt, dass die einzige Möglichkeit ist, wie diese Menge leer werden kann, dann, wenn das einzige Element im Ideal J das Nullelement ist und man einfach die Normfunktion nicht anwenden kann. Aber J ist nicht nur das Ideal, das nur aus 0 besteht. Da ist irgendwas drin, was nicht 0 ist, darauf dürfen wir die Normfunktion anwenden, kriegen eine natürliche Zahl oder 0 und die landet dann in dieser Menge. M ist also nicht leer, weil das Ideal nicht nur aus 0 besteht. Und jetzt kommt das Wohlordnungsprinzip. Jede nicht leere Teilmenge der natürlichen Zahlen oder auch der natürlichen Zahlen mit 0 hat ein kleinstes Element. Das kann ich mir jetzt schnappen und irgendwie bezeichnen: M0. Mit dem Wohlordnungsprinzip, ich kürze das mal so ab, mit dem Wohlordnungsprinzip existiert ein kleinstes Element M0 in M. Dieses kleinste Element M0 kommt aus der Menge M. Es gehören also dazu irgendwelche Elemente im Ideal J, bei denen das der Wert der Normfunktion ist. Und das können viele sein, aber mir reicht eins. Ich nehme mir jetzt aus diesem Ideal J ein Element her und nenne es A0, das so ist, dass, wenn ich die Normfunktion draufwerfe, genau dieses M0 rauskommt. Okay. Wie gesagt, da kann es viele geben, aber ich nehme mir eins. A0 aus J, so, dass der Normwert von A0 dieses M0 ist. Und dieses Element muss, dieses A0 ist dann nicht 0, weil ja ansonsten die Normfunktion gar nicht anwendbar wäre. Das sage ich jetzt, das schreibe ich nicht an. Und jetzt, mal gucken, wo wir jetzt oben sind. Da waren wir an der Stelle, wir wählen den Betrag von A möglichst klein. Jetzt haben wir hier parallel dazu ein Element mit möglichst kleinem Normwert gewählt. Gleiche Idee. Und was haben wir dann oben gemacht? Wir haben gezeigt, dass das Ideal in Wirklichkeit von diesem Element erzeugt wurde. Wir könnten jetzt also parallel dazu einfach mutig zeigen, dass das Ideal J von A0 erzeugt wird. Dazu zeigen wir, dass jedes Element in J ein Vielfaches ist von A0 mit irgendwas aus dem Ring. Und das machen wir auch wieder mit Teilen und Resten, in Anführungsstrichen. Also indem wir jetzt die euklidische Normfunktion draufwerfen und die Eigenschaft Lf2. Nein, ich spiele jetzt nicht damit. Entschuldigung. Wir zeigen J ist an 0 mal R. Ja. Okay. Das ist jetzt der Plan und wir machen das so wie vorhin. Wir teilen mit Resten. Sei also wieder irgend so ein G aus J, sein B aus J. Und jetzt mache ich alles genau wie vorhin. Ich nenne die Sachen auch genauso. U, R aus dem Ring, so dass, und ich schreibe mal mit NF2, also mit diesem Normfunktionsgedöns, so das gilt. Naja, was wollen wir haben? B soll sein U mal an 0 plus R. Und R ist 0. Oder der Normwert wird kleiner, echt kleiner als der von A0. Und wir sehen schon, dass das gleiche Prinzip funktioniert. Wenn R nicht 0 wäre, dann würde hier der Normwert kleiner werden, aber mit dem gleichen Argument wie vorhin ist R auch ein Element des Ideals J, sodass es also nicht geht, wegen der Wahl von A0. Also kann das hier nicht passieren, also muss R gleich 0 sein und fertig. Oder? Darf ich das kurz hinschreiben? Weil alles so ist wie vorhin. Dankeschön. R ist B minus U mal A0 in J aus der Wahl von A0 folgt also R gleich 0. Und dann ist J wirklich A0 mal R, wie behauptet. Und wir haben gesehen, toll, alle euklidischen Ringe sind Hauptidealringe. Und wir verstehen sogar warum. Das liegt an Teil und Rest. Und dann haben wir da in unserem Bild alles richtig gemacht. Schön. Dann kann ich doch jetzt mal wischen. Bevor wir dann nochmal gucken, was man jetzt alles Schönes über Ideale in Hauptidealringen zeigen kann, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt wissen, dass man alle Ideale so bekommt, als Vielfache von einem Ring. Und das wird gleich Satz 3. Nee. Als nächstes, glaube ich, wieder Lämmer. Ja. Der nächste Satz, Satz 3.17, fängt an damit, dass wir ein Hauptidealring haben. Das gucken wir uns dann gleich mal an. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, ist in Hauptidealringen dieses Teilen heißt umfassen Ding ganz toll und ganz wichtig. Bevor wir zum nächsten Resultat gehen. Ja.
Das war bei dem Bull, das ist nicht die Schäden. Da steht mit dem Bull existiert ein Test.
Oh, Entschuldigung, ja. Das habe ich gesagt, aber dann so ganz abgekürzt hingeschrieben. Das ist gut, dass Sie nachfragen. Hier steht, und mit dem Wohnordnungsprinzip existiert ein kleines Element.
Ja.
Das heißt, ich benutze hier, dass wir das Wohnordnungsprinzip haben in den natürlichen Zahlen und in den natürlichen Zahlen mit 0 und dass die Menge, die wir da betrachten, nicht leer ist. Also kann ich das annehmen. Ja, danke für die Fragen. Bitte immer beschweren, nicht zu sehr schmieren oder abkürzen. Erzeugendes Element, das wir jetzt ja immer haben, und wann wir maximale Ideale brauchen. Sehr praktisch. Ein guter, also allein dieser Satz wäre schon ein ganz toller Grund, um sich näher mit Hauptidealringen zu befassen. Man sieht da eben sehr viel, sehr schnell und muss nicht zu Fuß nachgucken und irgendwie immer mit der Definition arbeiten. In Teil A werden wir sehen, dass man ein Primideal daran erkennen kann, also man guckt sich das erzeugende Element an und kann dann die Primidialeigenschaft daran erkennen, dass das erzeugende Element 0 ist oder eine Einheit oder eben irreduzibel. Das, was man irgendwie auch schon denkt. Wir hatten ja schon so ein Resultat, wo irreduzible Elemente vorkamen im Zusammenhang mit besonderen Idealen. Und dann in Teil eben nicht null ist und auch nicht der ganze Ring, also ein interessantes. Und dann werden wir sehen, dass die Hauptidealring-Eigenschaft stark genug ist, um zu zeigen, dass dann dieses Ideal sogar schon maximal sein muss. Und das heißt, dass der Faktorring dann nicht nur ein Integritätsbereich ist, sondern sogar ein Körper. Das ist noch ein bisschen stärker. Und da manche der Argumente sich wiederholen, ist es so, ich gucke gleich mal, ob ich das auch wirklich so aufgeschrieben habe, ist es so, dass ich quasi, oder dass wir zusammen uns A überlegen und dann aber merken, A, diese und jene Argumente sind genau die, die man braucht, um B zu zeigen, und das beweisen dann quasi direkt mit. Darf ich das mal noch sagen? Ich glaube nicht. Ich habe manchmal nur so das Gefühl, dass da eine Bemerkung im Hinterkopf ist, aber die kommt dann schon, wenn sie wichtig ist. Okay, wir machen also A und zwischendurch sage ich dann mal, ach so, und hier übrigens, da kommt jetzt B nebenbei noch raus. In A haben wir zwei Richtungen. Da steht ja, J ist ein Primideal genau dann, wenn irgendwas gilt. Ich möchte also gern damit anfangen, dass J ein Primideal ist und möchte dann diese Eigenschaft für so ein erzeugendes Element zeigen. Ja, genau. Zuerst. Überlegen wir nochmal kurz, was das heißt. Der Faktoring ist ein Integritätsbereich. Und man kann Primideale daran erkennen, dass wenn ein Produkt drin liegt, dass dann einer der Faktoren drin liegt. Gut, erstmal benutzen wir die Hauptidealeigenschaft. J ist ein Ideal, wird also erzeugt von irgendeinem Ringelement, nennen wir es A. Da schreibe ich jetzt also nochmal, das mache ich später nicht mehr immer, aber jetzt am Anfang vielleicht. Mit der Hauptidealring-Eigenschaft sei A aus dem Ring so, dass das ein erzeugendes Element für J ist. Das heißt, J gleich A R ist. Und jetzt würde ich sagen, haben wir drei Möglichkeiten. A könnte 0 sein, A könnte eine Einheit sein oder keins. Und in unserer Behauptung steht ja, wenn es von 0 einer Einheit oder irgendwas anderem erzeugt wird. Das heißt also, wenn A 0 ist oder eine Einheit, dann stimmt es, was da in der Behauptung steht. Und der einzige interessante Fall ist der, wo A keins von beidem ist. Und dann müssen wir zeigen, dass A dann irreduzibel ist. Okay. Falls A gleich 0 ist oder A eine Einheit ist, nämlich Lemma 3.14. Das ist ja anwendbar, weil unser Ring schön genug ist. Und Lemma 3.14 sagt, naja, dann muss A irreduzibel sein. Wenn ich das hinkriege, das hier richtig zu machen. Also haben wir jetzt Spaß mit anderer Notation. Umgekehrt sei C aus R und J C mal R so, dass sei, ich möchte es anders schreiben. Moment, Entschuldigung. Fast. nur fast das, was ich wollte. Umgekehrt sei C aus R so, dass J gleich C mal R ist. Gibt es wegen Hauptwiederring und so weiter. Und jetzt möchte ich dazu sagen, dass C eine von diesen drei Eigenschaften erfüllt, die da stehen in der Aussage, nämlich dass es Null ist oder eine Einheit oder irreduzibel. Und dann möchte ich zeigen, dass dann dieses Ideal dort ein Primideal ist. Das ist die andere Richtung, die uns noch fehlt. Naja, und jetzt sehen wir so ein bisschen, warum wir diese ganzen Voraussetzungen haben. Gucken wir uns den Spezialfall an, C gleich 0. Wenn C gleich 0 ist, dann ist das ganze Ideal, das hier steht, nur das Ideal, das nur aus 0 besteht. Kann das ein Primideal sein? Na, um ein Primideal zu sein, muss der Faktorring ein Integritätsbereich sein. Wenn ich das Nullideal rausfaktorisiere, habe ich da im Prinzip einfach den gleichen Ring wie vorher. Und der war schon ein Integritätsbereich. Hier sehen wir, dass es wichtig ist, dass bei Hauptidealringen das mit drin steckt. Das heißt, in dem Fall sind wir fertig. Das hier ist okay nach Definition von Hauptidealen. Was sind Einheiten? Na, da habe ich ja schon angekündigt, gibt es eine Übungsaufgabe, die zeigt, dass wenn ein Ideal von einer Einheit erzeugt wird oder überhaupt nur eine Einheit drin liegt, dass es dann der ganze Ring ist. Das ist also dann der Fall, wo J der ganze Ring R ist. Der Faktorring ist dann einfach so ein langweiliger Ring, der nur aus dem Nullelement besteht. Und das ist ein Integritätsbereich. Auf sehr langweilige Weise aber ist ein. Das schreibe ich jetzt erstmal hin. Diese beiden ersten Fälle sind damit erledigt. Ist C gleich 0. Details bei Definitionen können Unterschiede bewirken. Wenn ich gesagt hätte, dass in einem Integritätsbereich irgendwie 0 und 1 verschieden sein müssen oder irgend so ein Kram, also wenn ich den Nullring dann nicht erlauben würde, dann müsste ich jetzt jedes Mal an solchen Stellen eine Ausnahme machen und sagen, ja, es ist der Nullring oder. Und dann kämen bei all diesen Aussagen kämen dann immer so noch so Ausnahmefälle mit dazu. Das kann man machen, ist auch überhaupt nicht schlimm, wir haben halt andere Ausnahmen. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass dann auch manchmal, wenn man in Bücher guckt oder in andere Vorlesungen, Dinge ein bisschen anders aussehen, einfach nur, weil da Leute solche Nuancen in der Definition anders gemacht haben und dann stehen eben Ausnahmen oder Spezialfälle an anderen Stellen. Letzter Fall. C könnte irreduzibel sein. Das ist natürlich auch der interessante Fall. Jetzt sei C zeigen, dass das Ideal ein Primideal ist. Und ich zeige jetzt was Stärkeres. Und dadurch, dass ich jetzt was Stärkeres zeige mit Ihnen zusammen, beweisen wir B mit. Denn wenn wir jetzt einmal gucken, bei dem, was als nächstes kommt, sind die Voraussetzungen von B genau erfüllt. Da werden wir dann später, da werden wir sehen, da kommt ein Primideal raus, aber es ist dann eben ein Primideal, das nicht Null ist und auch nicht der ganze Ring. Und wir werden jetzt zeigen, dass es ein maximales Ideal ist. Das heißt, da kommt wirklich B nebenbei raus. Und wir machen das mit Teilen heißt umfassen. Hey! Ich zeige jetzt also ein bisschen mehr, als wir eigentlich brauchen, nämlich, dass J ein maximales Ideal ist. Und ich schreibe das an, weil dann klar ist, dass B mitgezeigt wird. Wir zeigen. Damit ist dann der Faktorring ein Körper, sehen wir dann, und oder wissen wir dann, und insbesondere im Integritätsbereich. Und ich schreibe deswegen als Kommentar dazu. Das zeigt B automatisch mit. Das ist aber wichtig, dass wir da quasi eine Buchführung haben und nicht denken, später wir hätten B vergessen. Und Gesundheit. Wie zeigen wir, dass irgendwas ein maximales Ideal ist? Naja, es muss ein echtes Ideal sein, das ist es. Denn wenn J gleich R wäre, dann wären wir in dem Fall, wo das erzeugende Element, also dann kann das erzeugende Element nicht irreduzibel sein. Und dann brauchen wir noch, dass wenn wir jetzt ein Ideal haben, das J echt enthält, also echt größer ist und gleichzeitig aber noch nicht. Also, dass es nicht geht, dass es dann nicht der ganze Ring ist. Das ist ja das, was es bedeutet, ein maximales Ideal zu sein. Man ist ein echtes Ideal, man ist noch nicht der ganze Ring, aber es passt auch nichts mehr echt dazwischen. Nehmen wir uns also ein Ideal her, was quasi so dazwischen liegt, und gucken dann mal. Sei dazu I ein Ideal von R, so dass es so dazwischen liegt, und ich grenze es erstmal nicht weiter ein. Ich möchte einfach nur, dass es J enthält und halt ideal ist, also im Ring liegt. Und ich möchte Teilleistung passend benutzen. J ist schon ein Hauptideal, das steht schon da, Z mal R. Jetzt brauche ich also für I auch noch einen Erzeuger, damit ich Teilleistung passend so richtig schön benutzen kann. Wenn es irgend so ein komischer Ring wäre, käme ich da jetzt eventuell nicht weiter, weil ja in allgemeinen Ringen es Ideale gibt, die keine Hauptideale sind. Das haben wir zwar streng genommen noch nicht gesehen, das müssen Sie mir jetzt einfach glauben, dass es sowas gibt. Das bedeutet aber, dass jetzt nochmal die Eigenschaft, ein Hauptidealring zu sein, wirklich zum Tragen kommt. Für dieses I finden wir jetzt halt auch ein erzeugendes Element. Sei B aus R, so, dass man I schreiben kann. Haben wir jetzt nämlich hier stehen, C mal R ist enthalten in B mal R oder umgekehrt, B mal R umfasst C mal R. Teilen heißt umfassen, das bedeutet also, dass das erzeugende Element B von I das erzeugende Element C von J teilt. Und C ist irreduzibel, da kennen wir die Teiler. Das heißt, wir können jetzt einschränken, was B überhaupt sein kann. Das ist die Magie, das ist das Schöne an dieser Art der Argumentation in Hauptidealen. Teilen heißt umfassen, schreibe ich mal, also Lemma 13, ergibt dann, dass B ein Teiler von C ist in R. Und jetzt gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, einfach wegen der Irreduzibilität. Teiler von C sind Einheiten oder zu C assoziiert. Und in beiden Fällen gucken wir mal kurz, was los ist. Wenn B eine Einheit ist, dann ist das von B erzeugte Ideal der ganze Ring. Das heißt, dann sind wir hier auf dieser Seite so, dass die beiden gleich sind. Okay, andere Möglichkeit, B könnte zu C assoziiert sein. Dann erzeugen aber B und C das gleiche Hauptideal, das haben wir uns auch schon überlegt. Das heißt, dann sind wir hier an der Stelle, dass diese beiden gleich sind. In jedem Fall passt da nichts mehr echt dazwischen und wir sind fertig.
Das muss man hier kurz hinschreiben.
Genau, ich mache einfach erster Fall, zweiter Fall. C ist ja irreduzibel, also gibt es nur diese beiden Fälle. Erster Fall. Wer möchte, dass ich das nochmal hinschreibe? Irgendwie, C ist irreduzibel, Ausrufezeichen, deswegen gibt es nur zwei Fälle. Braucht das jemand? Wer braucht das? Wenn ich da jetzt keine Hand sehe, okay, dann nicht. Dann haben wir uns das jetzt gemerkt, weil ich das noch dreimal gesagt habe. Erster Fall, B ist eine Einheit. Dass das wieder diese gleiche Übungsaufgabe ist, die ich hier die ganze Zeit benutze, nämlich dass Einheiten immer den ganzen Ring als Ideal erzeugen. Zweiter Fall. B ist assoziiert zu C. In R, das sollte ich hier auch schreiben, Einheit in R. Dann ist, mit irgendeinem Lemma, ich gleich nochmal, was ich da zitieren möchte, dann ist die gleiche. Das haben wir gezeigt, das steht irgendwo. Folgerung 3.11. Wir hatten da ja so eine Korrespondenz. Assoziiert zu sein heißt, dass man sich gegenseitig teilt, heißt, dass man das gleiche Ideal erzeugt. Ja, schön, das war's. Oder? Nochmal gucken, ob wir was vergessen haben. Wir haben angefangen mit so einem Element C, was dort erzeugt. Wenn C 0 ist, ist alles schön. Wenn C eine Einheit ist, ist alles schön. Wenn C irreduzibel ist, dann gucken wir. Dann wollen wir zeigen, dass das Ideal dann sogar maximal ist. Machen wir. Haben wir gezeigt. Das Ideal ist maximal. Und bei maximalen Idealen wissen wir unter diesen Voraussetzungen dann, dass der Faktor im Körper ist und insbesondere im Integritätsbereich. Und das zeigt dann das, was wir hier noch brauchen, nämlich, dass wir auch ein Primideal ist, aber es zeigt eben auch Teil B. Wir gesehen haben, dass der ein Hauptideal drin ist. Das heißt, dass wir da alles draufwerfen können an Resultaten, was wir jetzt hier so gebraucht haben. Und wenn wir mit einer Primzahl P anfangen, dann wissen wir, dass die im Ring Z ein irreduzibles Element ist und insbesondere von 0 und 1 bzw. minus 1 verschieden ist. Wenn wir uns also dann das davon erzeugte Ideal angucken, dann können wir schauen, was sagen uns denn die vorherigen Resultate. Wir sehen dann, das ist ein Primideal, sogar ein maximales Ideal. Und deswegen ist der Faktoring ein Körper. Okay, können wir also einfach alles benutzen. Wir verwenden, dass Z ein Hauptidealring ist. Wir verwenden, dass wir wissen, wie Primzahlen sich da verhalten. Das sind nämlich irreduzible Elemente und so weiter. Und dann kommt einfach der Kram von vorher und erschlägt das für uns. Ich möchte weitergehen zum nächsten Satz. Das sieht erstmal gar nicht so spektakulär aus, aber ich freue mich jedes Mal. Bisher haben wir doch Was haben wir bisher gesehen zum Thema GGTs? Wir haben irgendwie das Konzept gesehen. Wir haben Ringe gesehen, die seltsam sind in dem Sinne, dass da keine GGTs definiert sind. Das kommt einem immer erstmal komisch vor, also jedenfalls. Und das heißt, dass in unserem Bild über Ringe das Thema GGT irgendwie vorkommen sollte, einfach weil die Ringe sich da irgendwie unterscheiden. Und wir haben gesehen, dass es in euklidischen Ringen GGTs gibt. Und wir haben sogar eine Bastelanleitung, wie man die ausrechnet. Euklidischen Algorithmus. So, das ist bisher unser Wissensstand beim Thema GGT. Und vielleicht in Kombination mit Schulwissen noch sowas wie, naja, und in Z kann man GGTs auch noch anders ausrechnen, nicht nur mit dem euklidischen Algorithmus, sondern man kann auch irgendwie die Primfaktorzerlegung benutzen, bla bla bla. Dazu später mehr. Jetzt möchte ich gerne mit Ihnen besprechen, wie wir in Hauptidealen sehen können, dass es da GGTs gibt. Das ist also jetzt die nächste Klasse von Ringen, die angenehm sind zum Arbeiten in dem Sinne, dass da GGTs definiert sind. Und wir kriegen vielleicht nicht wirklich eine Bastelanleitung, aber doch noch eine Zusatzinformation über GGTs. Und das sieht folgendermaßen aus. Erstens Hauptidealring, N ist eine natürliche Zahl. Wir haben Ringelemente A1 bis AN und sagen jetzt nicht nur, dass die ein BWT haben, sondern wir sagen auch noch, wenn wir einen solchen hernehmen und man den D nennen, dass man den dann schreiben kann als etwas, was ich gerne Linearkombination in Anführungsstrichen nenne. Man kann nämlich so ein BWT schreiben als Summe von Produkten, wobei bei den Faktoren immer eins der Elemente ist, mit dem man angefangen hat, von denen, die ein BWT ist. Und die anderen Elemente kommen einfach aus dem Ring. Und damit wir gleich im Beweis schon wissen, wo die Reise hingeht, möchte ich kurz etwas dazu sagen, wo diese Summanden jetzt liegen. Auf der linken Seite steht halt dieses D, unser BWT, mit dem wir angefangen haben. Und auf der rechten Seite stehen jetzt ja immer die Produkte, zum Beispiel bei A1 mal B1. Das kann man ja auffassen als ein Element des Ideals, das von A1 erzeugt wird im Ring R. Richtig? Denn das von A1 erzeugte Ideal in R besteht ja gerade aus einem Vielfachen von A1 in diesem Ring. Und A1 mal B1 ist eben ein solches Vielfaches. Und dann können wir so weitergehen und sehen also hier eine Summe, die besteht aus Elementen der Ideale, die jeweils von A1, A2 und so weiter bis hin zu AN erzeugt werden. Und das ist auch genau der Trick, wie wir da hinkommen, so eine Darstellung zu finden. Und dann gibt es natürlich ein Beispiel, wo wir uns angucken, wie man das genau macht und auch wofür das zum Beispiel nützlich ist. So, mehr habe ich dazu, glaube ich, gerade nicht. Dann können wir direkt in den Beweis gehen. Und wichtig war mir nochmal zu feiern, dass in diesem Satz einfach viel drinsteckt. Das ist eine Existenzaussage, aber auch noch ein bisschen mehr als das. Okay. Ich möchte das, was ich gerade beschrieben habe, mit den Idealen mal direkt notationsmäßig festhalten. Sei J folgende Menge. Ich nehme das Ideal A1 mal R, addiere das Ideal A2 mal R. Und damit ist gemeint, und auch das ist wieder Thema in den Übungsaufgaben, damit ist gemeint, dass ich lauter Elemente bilde, jeweils in diesen Idealen, und dass ich dann alle Summen erlaube, die man daraus bilden kann. So ist das zu verstehen. Das ist also die Menge aller Kombinationen der Art A1 mal irgendwas aus dem Ring, plus A2 mal irgendwas aus dem Ring, bla bla bla. So ist es zu verstehen. Und das ist ein Ideal selber. Die Summe von Idealen ist auch wieder ein Ideal. Thema in der Übung, deswegen sage ich dazu nichts weiter hier. J ist ein Ideal von R. Wir schreiben eine Übung. Ich habe nämlich vergessen, welche Aufgabe es ist. Aber Moment, wir sind in einem Hauptidealring. Jedes Ideal ist ein Hauptideal. Man kann also unseren Erzeuger hinschreiben. Dann nennen wir den doch einfach mal D und zeigen, dass der alles tut. Nach Voraussetzung des Hauptidealrings. In dieser Summe von Idealen, also kann ich es schreiben in dieser Form, die da steht, mit den A's und irgendwelchen Ringelementen. Fertig. Dann haben wir eine Darstellung von D. Und will ich überhaupt noch mehr sagen? Na, es fehlt irgendwie noch die Begründung, warum jetzt dieses D im BWT ist und so. Aber ansonsten ist es das schon. Thank you.
sollte das funktionieren? Naja.
Ich benutze Wörter, die in die Richtung zeigen, wo ich hin will. Dieses Ideal, dieses J, was so als Summe von Idealen gebastelt wurde, hat ja die Ideale, die da so drinstecken, als Summanden, als Teilnehmen. A1 mal R, dieses Ideal, liegt da drin. Denn ich kann ja die Elemente daraus so schreiben, indem ich hinten einfach überall die Koeffizienten zu 0 setze. Fertig. Das heißt, all die liegen da drin, oder anders gesagt, J umfasst all diese Leute, A1 mal R und so weiter bis hin zu AN mal R. Teilen heißt umfassen. Das bedeutet, dass der Erzeuger von J ein Teiler ist. Der Erzeuger dieser ganzen Einzelnen hier. Teilen heißt umfassen, Lemma 3.10. Liefert, dass D ein gemeinsamer Teiler zumindest ist. Ein gemeinsamer Teiler von A1 bis AN. Gut, gemeinsamer Teiler ist gut, das ist schon die halbe Miete, aber bei GGTs kommt es ja auch darauf an, was mit anderen gemeinsamen Teiler ist. Und wir müssen zeigen, dass die jetzt alle dieses D teilen. Und das machen wir, indem wir uns einen gemeinsamen Teiler hernehmen. Ist S aus R ein gemeinsamer Teiler von A1 bis AN? Naja, gucken wir, was das heißt. Wenn man A1 teilt, dann teilt man auch, also, oder will ich das anders machen? Ach klar, ja, wenn man A1 bis AN teilt, dann teilt man alle Summen dieser Art. Und liegt deswegen in J. Das kann man einfach sehen. Hinschreiben. So teilt, also wenn wir mit einem gemeinsamen Teiler von A1 bis AN anfangen, dann ist das auch ein Teiler jeder solchen Summe, die man hier bilden kann. Und deswegen ist es ein Teiler aller Elemente in J. So, das wollte ich gerne sagen. So teilt S jedes Element in J. Und deswegen auch das erzeugende Element D, denn das liegt da ja drin. Und deshalb teilt S auch D. Und das war's schon, jetzt sind wir schon fertig. Das ging irgendwie zu schnell, nochmal gucken. Also zuerst haben wir dieses Ideal gebastelt. Dass es ein Ideal ist, ist eine Übungsaufgabe, es sind nur ein paar Zeilen. Dann sagen wir, okay, jedes Ideal ist ein Hauptideal, also finde ich hier so einen Erzeuger D. Dann konnte man sofort sehen, mit Teilen heißt umfassen, dass dieses D dann ein Teiler ist von A1 bis AN. Und jetzt war nur noch die Frage, warum ist es ein größter? Also muss man irgendeinen gemeinsamen Teiler hernehmen und sehen, dass der dieses D teilt. Aber das ist auch wieder klar, einfach, weil die Leute die dort so aussehen, wie sie halt aussehen. Wunderbar, das war Satz 3.19. Und der ist sehr praktisch, das sehen wir im nächsten Beispiel, wo wir das benutzen, um Gleichungen zu lösen. Ich kann das Beispiel hier schon mal ein bisschen sichtbar machen. Vielleicht erstmal den etwas abstrakteren Teil. Und dann können wir das gleich beliebig konkret machen und ich male noch Zeug dazu an die Tafel. Aber erstmal ist hier unser Anwendungsbeispiel. Wir gucken uns nämlich diophantische Gleichungen an. Das wird so ein Leitthema sein in dieser Vorlesung. Nicht nur, weil ich diophantische Gleichungen toll finde, sondern auch, weil es da einfach so viele schöne Anwendungsmöglichkeiten gibt für Dinge, die wir hier in der Vorlesung erarbeiten und die vielleicht erstmal so aussehen, als ob man die überhaupt nicht braucht. In diesem speziellen Fall habe ich drei ganze Zahlen und zwei Variablen, x und y, und ich schreibe einfach eine Gleichung hin, a mal x plus b mal y gleich c. Und mich interessiert, ob diese Gleichung ganzzahlig lösbar ist. Das ist immer der Witz bei diophantischen Gleichungen, dass da die Sachen, die da stehen, die ganzen Koeffizienten ganzzahlig sind. Die Variablen dürfen durchaus auch in höherer Potenz da auftauchen, das ist alles okay, dürfen auch noch mehr sein, aber man sucht eben auch nach ganzzahligen Lösungen, das ist irgendwie das Wesen diophantischer Gleichungen. Und hier sehen wir das jetzt. Wir haben so eine Gleichung, gucken nach ganzzahligen Lösungen und das Erste, was wir machen, ist, dass wir das so ein bisschen sortieren, indem wir sagen, naja, die Variablen x und y sind für uns quasi nicht zu unterscheiden, es ist egal, welche i heißt, a und b sind ganze Zahlen und die sind möglicherweise unterschiedlich groß, oder an unterschiedlich große Beträge. Und dann sortieren wir es jetzt einfach so hin in der Notation, dass b dass der Betrag von b mindestens so groß ist wie der von a. Und das machen wir auch wieder nur, weil wir gleich Teil mit Rest anwenden wollen und weil es dann praktischer ist, so rum anzufangen. Das ist also keine inhaltliche Einschränkung, sondern nur eine organisatorische. Und dann überlegen wir uns, naja, also in Gedanken stellt man sich jetzt vor, was müsste denn so eine Lösung erfüllen? Was hätten wir denn da so für Konsequenzen? Und dann sehen wir erstmal, naja, immer dann, wenn ich einen gemeinsamen Teil davon A und B habe, dann ist es ja auch ein gemeinsamer Teil davon solchen Vielfachen und dann auch von solchen Summen und deswegen ist es dann auch ein gemeinsamer Teil davon C, also von der rechten Seite. Wenn ich also einen DBT von A und B betrachte, dann weiß ich sofort, dass der C teilt und dann kann ich schon mal Sachen hinschreiben und da werde ich jetzt unterbrechen und wischen und dann gleich einfach Dinge hinschreiben, damit wir im konkreten Beispiel uns daran orientieren können. Und wir wissen ja, dass D A teilt und B, das heißt für A und B könnte man auch solche Beziehungen hinschreiben. Der Witz wird sein, X und Y quasi konkret zu konstruieren mit dem Wissen, das wir uns jetzt erarbeiten. Und das machen wir natürlich auf jeden Fall in Rhythmus. Indem wir das anfangen, wir haben ja A und B sortiert, der Betrag von B ist ein bisschen zu groß wie der von A und dann würden wir also anfangen, B mit Rest durch A zu teilen. Und die Notation, die da steht, ist wirklich genau die gleiche wie in Satz 2L. Da haben wir auch diese ganzen Gleichungen. Haben diese Reste, die betragsmäßig immer kleiner werden sollen, bis dann irgendwann 0 rauskommt. Und dann hat man im Schritt vorher einen DGT gefunden. Dementsprechend machen wir es also jetzt alles genauso wie im Satz 11 und nehmen dann einen Index i her, derart, dass man bei i stoppt, dass also r i minus 1 ein DGT von a und b ist. Und dann ist die Idee, dass man jetzt die Gleichung, die man brauchte, um dahin zu kommen, benutzt, um rückwärts wieder einzusetzen. Und dann Zahlen auszurechnen. Das habe ich da hingeschrieben. Und so kommen dann Koeffizienten raus, die man einsetzt. Und dann hat man wirklich ganz konkret Werte für x und y ausgerechnet. So kriegt man Lösungen. Möglicherweise nicht alle. Denn in dem Moment, wo man mit einem DGT D anfängt, trifft man eine Entscheidung. Und es gibt ja möglicherweise noch mehr DGTs. Und wenn man mit einem anderen angefangen hätte, dann wären auch manche von diesen Gleichungen ein bisschen anders gewesen. Und dann kann man also auch noch mehr Lösungen kaufen. Also Vorsicht, wenn man sich nur für ein DGT entscheidet, kann es sein, dass man noch nicht alle Lösungen findet. Aber man hat zumindest ein Verfahren, um überhaupt welche zu finden. Und ganz oft ist es hier bei diesen Gleichungen so, dass mich nur die Lösbarkeit interessiert, im Sinne von, gibt es ganzzahlige Lösungen oder nicht. Und es ist selten so, dass ich alle Lösungen wissen möchte. So, manchmal schon, aber nicht. Und am besten kann man das sehen, wenn man es einmal konkret macht und wenn man es dann selber übt. Sie können sich also darauf gefasst machen, dass das auch nochmal ein Übungsthema sein wird. Und ich habe ein konkretes Beispiel, an dem wir jetzt einmal auslesen können, wie das wirklich funktioniert. Und da mache ich dann gerne noch ein paar Kommentare an der Tafel dazu. Die Zahl B, die betragsmäßig also gegebenenfalls die größere sein soll, die ist jetzt 30, A ist 21. Sodass also jetzt, wenn wir mit dem Verfahren loslegen wollen, um Lösungen zu finden, wir 30 mit Rest durch 21 teilen im Ring Z. Und die Gleichung dazu ist dann 30 gleich 1 mal 21 plus 9. Wir gucken nochmal nach. Ja, die 9 ist jetzt wirklich betragsmäßig kleiner als die 21. Das erfüllt also dieses Teilen mit Restgedöns. Und der Rest ist noch nicht 0. Also machen wir weiter. Schreiben 21 dann, also teilen das mit Rest durch 9. Dann kommt die nächste Gleichung raus. Und dann sehen wir, dass auch der Rest betragsmäßig kleiner ist, aber es nicht 0 ist. Und die letzte Gleichung ist dann 9 gleich 3 mal 3 plus 0. Das heißt, da haben wir jetzt den Rest 0. Dann haben wir also im Schritt vorher einen DGT gefunden, nämlich 3. Und jetzt machen wir alles mit 3. Aber es ist eine schöne kleine Hausaufgabe für Sie, sich zu überlegen, was passieren würde, wenn man weiterrechnet, aber statt 3 minus 3 benutzt.
So.
Was haben wir denn hier? Also, Identität von A und B und deswegen dürfen wir das als D setzen. Denn wir wissen ja, DGTs unterscheiden sich nur um Einheiten. Heißt also, wenn R minus 1 nicht das D selber ist, dann ist es zu D assoziiert. Und das spielt ja bei den konkreten Rechnungen zwar eine Rolle, wenn wir alle Lösungen finden wollen, aber nicht einfach nur um eine Lösung zu finden. Und dann nochmal ein Beispiel. Hätten wir jetzt also A gleich 21, B gleich 30 und D gleich 3. Soweit sind wir jetzt schon mal. Außerdem sah die Gleichung, die wir lösen wollten, irgendwie so aus. Habe ich überhaupt mit 10 geschrieben? Nö, ich dachte, ich hätte irgendwo so ein C stehen. Genau, unten habe ich als Beispiel für C die Zahl 12. Das heißt, die Gleichung, die wir da lösen wollten, und das wäre irgendwie clever gewesen, die am Anfang einmal hinzuschreiben, ich dachte, ich hätte das gemacht, ist 21 mal x plus 30 mal y gleich 12. Das ist die Gleichung, für die wir nach Lösungen suchen. Und jetzt haben wir also losgelegt, haben den Rest geteilt, bla bla bla, sind auf dieses d gekommen, d gleich 3. Dann kann man jetzt schon c gleich u mal d schreiben, indem wir nämlich jetzt hier in unserem Beispiel sagen, 12 ist, naja, d ist 3, also habe ich hier 4 mal 3. Das heißt, dieses u hier ist in unserem Beispiel 4. Dann gucken wir weiter. Jetzt kommt dieses Rückwärts-Einsetzen. Da habe ich gerade nur erklärt, wie man das ungefähr macht, aber wir haben das ja nicht explizit durchgeführt, allein schon wegen der ganzen Indizes. Das machen wir jetzt hier aber einmal ganz konkret. Ich möchte d jetzt schreiben als Linearkombination in Anführungsstrichen von den beiden Elementen, mit denen wir angefangen haben, a und b, und beginne mit der vorletzten Gleichung, also mit der Gleichung, bei der dieses d quasi rausgekommen ist am Ende als Rest. Das war die Gleichung 21 gleich 2 mal 9 plus 3. Die benutze ich rückwärts, um das d, also die 3, auszudrücken mit den anderen beiden Sachen deiner Gleichung und schreibe also dann dieses d als 21, was in unserem Fall a ist, also 1 mal a minus 2 mal 9, also in unserem Beispiel, genau, also einfach minus 2 mal 9. Dann sehen wir, das ist eine Linearkombination, in der a vorkommt, aber noch nicht b. Wir sehen die 30 noch nicht. Jetzt gehen wir weiter und ersetzen die 9, und zwar mit der Gleichung am Anfang. Das heißt, man geht immer weiter, 9 sehen wir als Rest in der ersten Gleichung, 30 gleich 1 mal 21 plus 9. Das heißt, dann formulieren wir die um und schreiben 9 als Differenz, 30 minus 1 mal 21. Und wenn wir das dann alles hinschreiben und zusammenfassen, dann sehen wir plötzlich eine Gleichung, wo auf der einen Seite d steht, also 3, und auf der anderen Seite stehen mit irgendwelchen Vorfaktoren a und b, in unserem Beispiel 21 und 30. Wer braucht dazu jetzt irgendwie noch mehr, noch was anderes an der Tafel? Ja? Okay, guck mal, ich weiß gar nicht, wie viel ich da helfen kann, aber wenn ich schon so frage, soll ich gerne eine Idee haben. Ich setze also jetzt aus der Gleichung, in der 3 rausgekommen ist als Rest, setze ich ein und sehe es als 21 minus, oder ich schreibe mal so, plus minus 2 mal 9. So, hier habe ich eingesetzt aus der vorletzten Gleichung. Die vorletzte ist die, in der man ein DGT als Rest hat. Vorletzte Gleichung. Dann kommt die Gleichung davor, also die vorvorletzte, was in unserem Fall die erste ist, und ich ersetze ganz speziell die 9. Denn ich möchte ja am Ende eine Darstellung von 3 haben, wo ich a und b sehe. Und bisher sehe ich nur a, also nur die 21. Deswegen mache ich das weiter, 21 plus minus 2 mal, und jetzt ersetze ich die 9 durch die Gleichung, die ganz oben steht, 30 plus minus 1 mal 21. Und jetzt sehe ich, aha, hier ist die 21, das ist unser a, einmal und hier auch nochmal mit irgendwelchen Vorfaktoren. Und dann habe ich hier noch die 30 und jetzt muss ich das nur noch zusammenfassen, sodass ich die immer nur noch einmal sehe mit entsprechenden Vorfaktoren. Wie mache ich das? Das ist also nur zusammenfassen. Dann hier habe ich einmal 21 und hier habe ich minus 2 mal minus 1 mal 23, mal 21. Also insgesamt das plus das macht 3 mal 21, wenn ich mich nicht täusche. So. Und dann habe ich noch die 30 hier einmal mit Vorfaktor minus 2. Jetzt sind also in der Logik von vorhin, bei dieser Darstellung, die da oben steht, sind das V und das W, werden ja oben stehen, beschreiben D als A mal V plus B mal W. Und das ist das hier. V mal A plus W mal B. Jetzt sehen wir also, was V und was W ist. V ist 3, B ist minus 2. Und dann stand oben in der abstrakteren Beschreibung, wie wir dann X und Y herausbekommen, nämlich indem wir jeweils noch mit dem U multiplizieren, das wir aus C bekommen haben. U war 4. So, jetzt kann ich also alles ausrechnen. X wird V mal U, also 3 mal 4. Das wird also 12. Und Y ist nach der Logik da W mal U, also minus 2 mal 4. Moment, ich schreibe es nochmal hin. W mal U, also minus 2 mal 4 und das ist 8, minus 8. Und ich glaube, das steht da auch irgendwo. Genau, als mögliche Lösung kriegen wir also raus, x ist 12 und y ist minus 8. Dann kann man nochmal einsetzen und gucken, ob man sich irgendwo vertan hat. Und dann kann man, wie gesagt, nach weiteren Lösungen suchen, indem man diesen GWT 3, mit dem wir angefangen haben, einfach durch minus 3 ersetzt, was auch ein GWT ist. Und dann kann man das ganze Spiel mal anschauen. So, okay. Das war ein Beispiel. Mehr gerne auf Anfrage und es gibt auch noch Übungsaufgaben dazu. Ja.
Das
habe ich nicht verstanden.
Was ist über die Gleichung?
Zusammenfassung. Die habe ich nur zusammengefasst, weil der hier 21 und 30 mehrfach vorkommen und ich habe es einfach nur so zusammengefasst, dass die Koeffizienten hier dass nicht so wild aussehen, sondern dass da immer das einmal steht. Okay. Und das Prinzip, das wir da angewandt haben, das funktioniert jetzt nicht nur in Z, sondern es funktioniert in allen euklidischen Ringen. Denn das, was wir da gemacht haben, das ist ja nur euklidischer Algorithmus, rückwärts einsetzen, Darstellung von GWTs, das kann man also überall machen, wo man den euklidischen Algorithmus benutzen kann. Und wir werden das natürlich nicht nur in Z machen. Sehr klar. Gut, dann können wir jetzt noch ein kleines Stückchen weitergehen. Zu Satz 321. Schauen wir uns mal kurz an. Und dann werde ich wischen. In Satz 321 überlegen wir uns, dass in einem Hauptideal jedes irreduzible Element prim ist. Wir wissen ja schon für eine relativ große Klasse von Ringen, dass da prime Elemente irreduzibel sind, aber eben nicht umgekehrt. Wir haben Ringe gesehen, in denen diese beiden Begriffe irreduzibel und prim nicht zusammenfallen. Umso wichtiger, dass wir versuchen, bei gewissen Klassen von Ringen herauszufinden, dass es da eben doch dasselbe ist. Und Hauptidealringe gehören dazu. In ihr Bild gehört also auf jeden Fall so ein Kommentar nach dem Motto, in welchen dieser Ringe ist irreduzibel und prim dasselbe und in welchen nicht. Und wir werden dann auch sehen, was das für einen Zusammenhang hat zur Existenz von GWTs. So, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich möchte heute ein kleines bisschen früher Schluss machen. Und wenn wir den Beweis nicht ganz schaffen, ist es nicht schlimm. Den kann man an mehreren Stellen unterbrechen. Satz 321. Wir nähern uns dem Ende von Kapitel 3. Ich muss Ihnen langsam mal das Kurzskript für das nächste Stückchen vorlesen gehen. Es ist schon fertig, das ist quasi in den Startlöchern und wartet, dass das Institut IP da. So. Satz 321. Fangen wir halt an, ne? Hauptidealring, irreduzibles Element, los geht's. Und wie heißt das Element? Das heißt klein p. Und von diesem Element wollen wir gerne zeigen, dass es prim ist. Gut, dazu müssen wir zeigen, dass es nicht Null ist und keine Einheit. Wissen wir schon, weil es ja irreduzibel ist. Und dass, wenn es ein Produkt teilt, dass es dann einen der Faktoren teilt. Nach Voraussetzung zu p gleich 0. Um die es geht, dann nehme ich mir also einfach a und b aus dem Ring derart, dass p ein Teiler ist des Produkts a mal b.
Beziehung kann ich jetzt noch irgendwie konkret machen, indem ich sage, naja, Teiler sein heißt, das Element mal irgendwas ist das Element, das es teilt. Das heißt, P mal irgend so ein Element ist A mal B. Nennen wir das mal C. Stehen und wir sind in einem Hauptidealring, teilen heißt umfassen, irgendwie sehen wir doch schon, wo die Reise hingehen könnte. Und jetzt wird der Trick sein, dass wir uns einen DGT schnappen von A und P. Ah, hallo, das ist mein Überraschungsgast für die letzten zwei Minuten der Vorlesung. Wir nehmen ein DGT her, D von A und P in R. Dass es sowas gibt, wissen wir, weil wir ein Hauptidealring haben. Ich hoffe, das Mikro macht nicht zu viele komische Geräusche. Darf ich mich da auf die Kante setzen? Magst du hier rübergehen? Ist das in Ordnung? Ich wurde geboren
als Element in einem Ring und ich weiß nicht so recht, was ich bin. Es gibt Tage, da fühle ich mich wie eine Null. Doch ich bin keine Null, meine Mutter hat mich testen lassen. Ich habe versucht, mich zu invertieren, doch es gelingt mir einfach nicht. Und ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, nein, ich weiß nicht, mir fehlen die Worte. Und ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, ich bin da völlig sprachlos. Ich fühle mich so, ich fühle mich so irreduzibel. So lange meinen Versus gesucht, doch ich finde es einfach nicht. Tatsächlich fühle ich mich meistens einfach nur unzertrennlich. Und ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Nein, ich weiß nicht, mir fehlen die Worte. Und ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich bin da völlig sprachlos. Ich fühle mich so. Ich fühle mich so irreduzibel. Doch Moment mal, ja, das heißt doch, dass ich als Element ziemlich ganzheitlich bin. Sozusagen ein stabiler Charakter, den kriegt man nicht klein. Ja, Moment mal, wo ist denn das Problem, wenn man mich nicht zerteilen kann? Das heißt doch nur, ich bin unzertrennlich, verlässlich, man kriegt mich nicht klein. Ich bin irreduzibel, man kann mich nicht zerteilen. Ich bin irreduzibel, keiner kriegt mich klein. Ich bin irreduzibel und lass mich nicht zerstückeln. Ich bin irreduzibel, keiner kriegt mich klein. Bis nächste Woche.